Gashandel ist halt tatsächlich so ein langfristiges Geschäft, auf langfristigen Verträgen aufgebaut. Wenn man langfristig zusammenarbeitet, muss man Vertrauen ineinander haben. Und natürlich ist jetzt dieses Thema, dass diese Situation das Vertrauen extrem schädigt, der Vertragspartner auch untereinander, wie man jetzt sieht. Also das ist einfach eine einschneidende Entwicklung in der Gasbranche, glaube ich, die jetzt einfach auch nicht mehr zurückgedreht werden kann.
Herzlich willkommen bei Peter Joule, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur. Mein Name ist Christoph Dollner-Gruber und bei uns geht es heute um das Thema der Gegenwart. Den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine seit dem 24. Februar 2022 und die Konsequenzen für die österreichische und europäische Energiepolitik. Ich muss ehrlich gestehen, ich war in den ersten zwei Wochen des Kriegs ziemlich geschockt und paralysiert, auch ziemlich überwältigt von dem, was diese Entscheidung Putins alles auslösen wird. Neben dem großen Leid, den Schäden und den vielen Toten wird dieser Invasion jedenfalls auch unsere Klima- und Energiepolitik in Europa, in Österreich verändern. Inwiefern, das ist noch nicht ganz klar. Zu viele Loose Ends gibt's da noch. Aber wir versuchen uns dem Thema heute ein bisschen zu nähern. Genau darüber sprechen wir heute mit dem Fokus auf Gas. Und vielleicht können wir auch ein paar dieser Loose Ends ein bisschen festzurren. Ich bin überzeugt, dass der einzige Weg vorwärts ist, das weiterzumachen, was wir eigentlich schon gut angefangen haben, nämlich entschlossen aus fossiler Energie aussteigen, energieintelligent einzusetzen, nichts zu verschwenden und massiv auch die Nutzung aus Energie von Wind, Sonne, Wasser, biogenen Abfällen und Erdwärme auszubauen. Nur halt jetzt mit noch atemberaubenderer Geschwindigkeit. So, und weil ein zweites Thema unserer Gegenwart, nämlich Corona, uns auch gerade nicht geradeaus lässt, sind wir leider wieder mal nur im virtuellen Aufnahmestudio miteinander verbunden. Also bitte entschuldigt da und dort vielleicht eine schlechtere Soundqualität. Bei mir sind heute die wahrscheinlich zwei besten Gesprächspartnerinnen, die man sich zur aktuellen Gaskrise wünschen kann, da. Meine Kollegin Carina Knaus ist eine schon oft bei Peter Joule gehörte Stimme und mittlerweile ist sie auch in Film, Funk und Fernsehen durchaus bekannt. Hallo Carina.
Hallo Christoph.
Und der zweite Gast steht dieser Bekanntheit um nichts nach und ich freue mich, dass Carola Milgram von der E-Control heute auch bei uns ist. Ihre Stimme habe ich zuletzt auch schon im Radio gehört, Frau Milgram. Herzlich willkommen bei uns.
Ja, na vielen Dank für die Einladung und auch für die netten Worte.
Frau Milgram, darf ich Sie bitten, sich ganz kurz vorzustellen, wer Sie sind, was Sie bei der E-Control machen?
Ja, ich bin bei der E-Control Leiterin der Gasabteilung und ich bin bei der E-Control schon seit 2003, also seit den Anfängen der E-Control und auch seit den Anfängen der Liberalisierung und des Gasmarktes in Österreich. Und war vorher auch in der volkswirtschaftlichen Abteilung. Deswegen war ich vorher Kollegin von der Carina. Deswegen kennen wir uns sehr gut, haben gut zusammengearbeitet. Und mein Background ist, ich habe am Kölner Energiewirtschaftlichen Institut Betriebswirtschaftslehre und Energiewirtschaftslehre studiert und habe tatsächlich immer schon in Gasthemen gearbeitet. Meine Dissertation habe ich über den britischen Gasmarkt geschrieben. Und habe die ganze Entwicklung praktisch auch der Liberalisierung seit den 90ern hautnah mitbekommen. Und die Phase, die wir jetzt erleben, ist wirklich eine komplett neue Phase im europäischen Gasmarkt und im Gasbusiness überhaupt.
Wunderbar. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ich glaube, Ihre historische Erfahrung werden wir auch brauchen, weil wir einen Blick in die letzten Jahrzehnte zurückwerfen heute ein bisschen. Carina, kannst du bitte auch unseren Zuhörern und Zuhörern was Kurzes über dich erzählen.
Was Kurzes, ja. Hallo, mein Name ist Carina Knaus. Ich leite in der Center Volkswirtschaft Konsumentinnen und Preise bei der Österreichischen Energieagentur. Und ja, Carola hat es schon erwähnt, wir haben auch eine gemeinsame sozusagen Vergangenheit und kann mich auch noch gut erinnern, an die letzte Gaskrise sozusagen 2009, die uns damals schon beschäftigt hat. Und ja, jetzt sitzen wir wieder hier, aber diesmal auch wirklich unter ganz, ganz anderen wieder Vorzeichen eigentlich. Also damals ging es ja eigentlich um kurzfristige Unterbrechungen, um wenige Tage. Und was jetzt in den letzten Wochen und Monaten passiert ist, muss man sagen, wird wirklich wahrscheinlich keinen Stein auf dem anderen auch irgendwo lassen im Gasmarkt. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir da heute gemeinsam diskutieren und auch dein Know-how sozusagen auch ein bisschen absaugen können sozusagen.
Wunderbar. Und bevor wir da jetzt in dieses Thema der Gaskrise ein bisschen tiefer reingehen, würde ich gerne noch ein paar Basics klären. Zum einen kurz erzählen, wo wir Gas denn in Österreich überall einsetzen. Gas hat einen Anteil von 23%, also knapp ein Viertel des Bruttoinlandsverbrauchs, ist also durchaus ein gewichtiger Energieträger in Österreich, und Erdgas wird vor allen Dingen eingesetzt, um Wärme für die Industrie zu liefern. Zu 40-50% sind wir da unterwegs beim Einsatz in der Industrie. Ein Viertel bis ein Drittel geht dann in die Strom- und Fernwärmeerzeugung. Rund 20% wird eingesetzt in Haushalten zur Erzeugung von Raumwärme. Dann haben wir noch ein bisschen was in der Raumwärme für Gewerbe, Büros, Ämter, das heißt Dienstleistungssektor, und zum Teil auch nicht stoffliche Nutzung von Gas in industriellen Prozessen. Auch zum Transport des Erdgases in Fernleitungen selbst braucht man Erdgas, um die Verdichter zu betreiben. Also das sind also die großen Rahmenbedingungen, wo Erdgas eingesetzt wird. Und auf diesem Gasmarkt passiert ja nicht erst seit 22. Februar einiges, sondern das hat schon eine ein bisschen längere Historie. Da müssen wir eigentlich jetzt nochmal zurückblicken ins Jahr 2021. Carina, wir sind ja schon öfters zusammengesessen zum Thema Energiepreise, haben da auch schon einige Podcasts aufgenommen und Projekte zu diesem Thema gemacht. Kannst du uns bitte im Schnelldurchlauf erklären, was ist mit dem Gaspreis eigentlich seit Beginn der Pandemie los?
Ja, sehr gern. Also die letzten eben tatsächlich 1,5 Jahre, muss man sagen, waren im Gasmarkt sehr turbulent. Wir sind eigentlich durch die Pandemie eigentlich auch vorletztes Jahr schon in eine Situation geraten, wo eigentlich Gas im Überfluss da war für eine Zeit lang. Also die Preise sind auf ein extrem niedriges Niveau eigentlich hinuntergegangen, auf unter 10 Euro pro MWH, weil natürlich durch die Lockdowns und Co. Einfach die Gasnachfrage auch von der industriellen wirtschaftlichen Seite zurückgegangen ist, und die Speicher waren, ich sag's jetzt mal salopp, knackevoll. Ja. Das hat sich jetzt in den letzten Monaten, insbesondere eben seit letzten Sommer, massiv gewendet. Die Situation hat sich jetzt natürlich umgedreht. Ja. Die Speicher sind relativ gesehen schon leer, ja, wenn man es mit historischen Kurven vergleicht. Und wir haben einfach ein Preisniveau, eben, das wir so noch nicht kennen seit Beginn der Liberalisierung. Begonnen hat das Ganze aber eben diese Price Rally eigentlich schon letzten Herbst nach dem Sommer, ausgehend ein bisschen von auch der Situation, dass schon im Sommer letzten Jahres die Gaspreise relativ gesehen für einen Sommer eher hoch waren. Die Erwartung war vielleicht bei einigen, vielleicht wird es wieder ein bisschen billiger werden. Und deshalb wurde schon mal relativ wenig eingespeichert. Dann gab es aber aufgrund der wirtschaftlichen Situation auch eben Anstieg auf der Nachfrageseite, Gasnachfrage in Asien und Co., was sicherlich die Preise getrieben hat. Und dann haben wir natürlich eben noch die Angebotsseite. Ja. Und auf der Angebotsseite würde ich jetzt sagen, meine persönliche Analyse hat sich natürlich schon ein bisschen geändert aufgrund der Ereignisse der letzten Wochen. Ja. Also letzten Herbst auch bei unseren Podcasts haben wir noch oft gesagt, ja, also auch die russischen Inlandspeicher sind leer, es gibt auch dort eine hohe Inlandsnachfrage, es gab Wartungsarbeiten auf der Yamal, der Pipeline über Polen, ja, also das war so ein bisschen die Story. Gut, es ist verständlich, dass Gazprom beispielsweise mal die eigenen Speicher füllt und vielleicht jetzt auch aufgrund der preislichen Lage nicht ganz so viel nach Europa verkauft, vielleicht mehr nach Asien und auch europäischen Markt über die Speicher bedient. Ja, diese Erklärungen teilweise, das würde man jetzt vielleicht wieder ein bisschen anders bewerten, ja, vor dem Hintergrund, was jetzt einfach passiert ist, aber Fakt am Ende des Tages war es, dass einfach keine zusätzlichen Lieferungen aus Russland nach Europa gekommen sind, die eben den Markt auch über ihre Speicher bedient haben sozusagen und wir eben dadurch auch auf der Angebotsseite eine Verknappung gesehen haben, wiewohl beispielsweise eben die LNG-Mengen doch wesentlich gestiegen sind und jetzt viel, viel höher sind als früher, aber LNG ist eben auch nicht billig, da konkurrieren wir mit Asien und ja, all das zusammen auf der Angebots- und Nachfrageseite hat einfach zu sehr, sehr hohen Preisen geführt und jetzt natürlich mit den Ereignissen der letzten Woche auch zu einer hohen Nervosität mit einer wirklich entsprechenden Volatilität auf den Märkten, wo die preisextremen Schwankungen unterworfen sind.
Du hast zuerst gesagt, kurz,
sorry.
Ist okay, es ist ja doch komplexe Vorgänge da. Du hast zuerst gesagt, 10 Euro pro MWH war das Low.
Ich glaube, wir waren sogar bei 5.
Ja, also bei 5 waren wir.
Genau, in Zeiten der Pandemie. Wo sind wir jetzt circa?
Also jetzt, man muss ja sagen, das ist ja schon fast immer tagesaktuell. Die letzten Tage waren wir jetzt so circa bei 100 Euro, ja. Pro Megawattstunde. Wir haben aber auch vor ein paar Wochen, so im 7. März herum, im Spotmarkt schon Preise von über 200 Euro pro MWH gesehen. Ja, also das ist wirklich eine Volatilität und ich kann den Carola auch noch einiges dazu sagen, die man so einfach nicht kennt. Ja, auch in den Terminmärkten, die Preis-Forward-Curves springen von einem auf den anderen Tag um 50 Euro. Das kennen wir so eigentlich nicht, glaube ich.
Das heißt, also die Price-Forward-Curves bilden im Endeffekt die Erwartung des Markts ab, um wie die langfristige Aussicht ist auf den Gaspreis. Kann man das so zusammenfassen für Laien?
Ja, doch, ich denke, das ist eine gute Zusammenfassung.
Ich meine, beim Gaspreis alleine bleibt es ja nicht, das schlägt ja auch auf den Strompreis durch, Carina. Wieso ist das so?
Genau, also dann haben wir eben noch die Knock-on-Effekte sozusagen, weil eben der Gaspreis auch für den Strommarkt wesentlich ist. Ich glaube, wir haben es in ein paar Folgen eh schon erläutert. Im Strommarkt gibt es im Wesentlichen das Merit-Order-Prinzip, das heißt das letzte Kraftwerk, das in der jeweiligen Stunde notwendig ist, um noch den Markt zu bedienen, setzt sozusagen den Preis und das ist eben vor allem im Winterhalbjahr, wo wir beispielsweise weniger Wasser haben, ist das oft auch ein Gaskraftwerk und das heißt, der Gaspreis schlägt hier leider ganz immanent auf den Strompreis sich nieder.
Genau, das wäre wahrscheinlich nochmal eine eigene Diskussion, die wir führen könnten, wie sich beim europäischen Marktdesign was ändern könnte im Strommarkt und ob das sinnvoll ist und wie wir das einschätzen, aber das Thema klammern wir heute mal ein bisschen aus. Frau Milgram, wie ist Ihre Perspektive auf diese aktuellste Entwicklung? Was passiert da gerade auf den Gasmärkten an den gelieferten Mengen? An den aus Russland gelieferten Mengen hat sich bis dato ja eigentlich nichts geändert seit Kriegsbeginn. Ganz im Gegenteil.
Ja, ich meine, man sieht, und das hat man, glaube ich, letztes Jahr im November schon gesehen, dass die Fundamentaldaten, also wenn man sich das alles anschaut, Gasflüsse, Speichermengen zum Beispiel, ich meine, die Diskussion ist natürlich gewesen, die Speicher sind extrem leer. Als wir in den Winter reingegangen sind, hat das auch gestimmt, aber zum Beispiel jetzt im Februar, März, dann, also jetzt vor allen Dingen jetzt im März, haben wir durchaus auch solche Speicherfüllstände schon gehabt, weil Speicher werden ja dafür eingesetzt, diese saisonale Last abzubilden. Also wir haben oft im Winter sehr starke Speicherentnahmen, weil wir dann halt diese Winterspitzen damit auch abdecken. Das ist ein ganz normaler Vorgang zur Speichernutzung. Dafür sind die Speicher da, also dass sie saisonal eingesetzt werden, dass sie am Ende des Winters dann auch niedriger befüllt sind. Das ist ganz normal. Also eigentlich ist das ein ganz normaler Vorgang im Gasgeschäft. Aber natürlich ist jetzt die Nervosität da, jetzt die Diskussion immer gewesen, wird es einen Gasimportstopp geben oder Exportstopp, also kommt drauf an, welche Seite das macht. Und das hat natürlich zu wahnsinniger Nervosität geführt. Ich war letztes Jahr schon im November auf dieser Flame-Konferenz, wo sehr viele Händler sind. Und damals haben die Händler alle schon gesagt, da gab es ja auch schon die ersten Preissprünge. Die kamen ja dann im Dezember nochmal. Also es ist irgendwie so die Corona-Welle. Also so jetzt dann erster Preissprung irgendwie so im Sommer, dann Dezember, jetzt wieder. Und auch die Händler haben damals schon gesagt, die Fundamentaldaten lassen darauf überhaupt nicht schließen. Also es ist einfach eine wahnsinnige Nervosität im Markt und keiner weiß, kein Händler damals zum Beispiel hat auch gesagt, weiß, wie das sich entwickeln wird. Die alle waren da sehr ratlos, ja. Deswegen ist es einfach extreme Nervosität im Markt und dann natürlich dadurch, dass die Gaspreise dann so hoch sind, kommen sehr viele Nebeneffekte, also auch für den Handel, also das Risikomanagement der Unternehmen, diese Margin Calls und das Handeln wird einfach teuer untereinander, das wird risikoreicher. Man sieht auch, dass viele von diesem OTC-Handel, der im Gasgeschäft zum Beispiel sehr dominant war, sehr lange noch, weil das Gasgeschäft ist immer so ein bilaterales eher gewesen, mit Vertrauen auch mit den Geschäftspartnern und so, das ist stärker auf die Börse verlagert worden. Also man sieht einfach auch da, dass weniger Liquidität in diesen Handelsmärkten ist und auch das hat natürlich Preiseffekte.
Darf ich da mal kurz einhaken, wenn wir vielleicht ein bisschen drauf eingehen, wie dieser Handel mit Gas prinzipiell funktioniert. Es gibt da die Unterscheidung zwischen OTC, over the counter und die Börse. Welche Rolle spielen da Langfristverträge und welche Mengen umfasst das, wenn wir an Österreich denken? Also kann man circa abschätzen, wie viel OTC und wie viel über die Börse gehandelt wird?
Ja, aber da müsste ich mir tatsächlich die neueren Daten nochmal anschauen. Früher war der Großteil über OTC und weniger über die Börse. Weiß ich nicht, vielleicht war es früher so 5-10% maximal über die Börse, aber das hat sich schon verändert. Die Carina weiß das sicher besser. Langfristverträge, ich meine, wahrscheinlich ist das ein großer Unterschied auch zum Strombereich, dass wir immer noch sehr viele Langfristverträge haben, die einfach so das Rückgrat praktisch der Versorgung, also das Gas kommt viel über Langfristverträge rein, also über die Pipeline-Importe, russisches Gas ist fast alles Langfristverträge. Sie haben dann halt Spotmengen, die Russland ja die Gazprom-Export ja teilweise auf ihrer Plattform angeboten hat. Das haben sie letztes Jahr im Sommer nicht gemacht, das war aber in Jahren vorher so. Und auch die norwegischen Produzenten haben Langfristverträge mit europäischen Handelsunternehmen. Also da ist so das Rückgrat sind die Langfristverträge, da kommt das Gas in den Markt und dann wird es teilweise halt auf Kurzfristverträgen dann wieder angeboten an den Hubs. Und es gibt im LNG-Bereich zum Beispiel, auch in Europa, gibt es auch Länder, die viel mit Langfristverträgen importieren, zum Beispiel Spanien, Portugal, Frankreich. Aber es gibt halt auch sehr viele Spot, also einige Spot-Lieferungen. Das ist aber eher dann in Großbritannien und auch tatsächlich so Niederlande, Belgien und so. Da kommen dann Spot-Mengen auch über LNG an. Weil Spot-Mengen LNG heißt jetzt nicht Day Ahead. Also das heißt dann 4 Wochen braucht das Schiff. Also okay, ja. Der Spot-Handel in LNG ist nicht Day Ahead. Also
okay, ja. So schnell geht's dann auch nicht, dass das Schiff den Hafen findet. Spotmarkt prinzipiell heißt ein kurzfristiger orientierter Handel über die Börse. Das heißt, das sind Mengen, die nicht über Langfristverträge abgebildet sind.
Ja. Genau.
Vielleicht noch ein paar Zahlen, was gekommen ist. Also tatsächlich, der börsliche Handel hat massiv zugenommen. Ja, also ich glaube über 40% im letzten Jahr und es hat sich verschoben. Ich meine, OTC-Mengen sind immer schwer abzuschätzen. Von den Zahlen, die wir haben, ist es trotzdem noch mehr als doppelt so viel als der börsliche Handel, aber es hat da schon eine massive Verschiebung gegeben in Richtung Börsehandel. Und was vielleicht auch ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, den man oft vergisst, weil es auch um Langfristverträge geht, eben Handel, also es wird ja jede Megawattstunde sozusagen öfter gehandelt, als wir sie physikalisch brauchen. Ja, also wenn ich jetzt einen Langfristvertrag habe, eben kann ich diese Menge auf den Markt werfen und handeln und gehe dann short, gehe long, wie auch immer. Also quasi die Positionen von einzelnen Unternehmen, die ändern sich ja täglich sozusagen eigentlich. Auch unabhängig davon, ob ich jetzt Langfristverträge am Ende des Tages habe, die sind ja auch preisindiziert an den Großhandelsmarkt. Also von dem her sind das auch so kommunizierende Gefäße.
Kann man eigentlich davon ausgehen, dass Langfristverträge viel billiger sind als die Preise, die man an der Börse erzielt?
Also
weil sie ja langfristig gebunden sind?
Das kommt drauf an, weil Langfristverträge haben ja alle Preisgleitklauseln, weil der Preis muss sich ja auch verändern über die Zeit. Und in 2008, 2009 hatten wir die Situation, dass die Langfristverträge deutlich teurer waren als der Gaspreis, der Gaspreis an den kurzfristigen Handelsplätzen, weil es noch eine Ölpreisindizierung gab. Und da gab es ja auch dann die Initiativen dazu über Kartellverfahren, Schiedsverfahren, die angestrebt worden sind, diese Preisbindung zu ändern. Und die ist heute dann nur noch teilweise an Ölpreis angebunden, aber vor allen Dingen an den Gaspreis angebunden, also an die Hubpreise angebunden. Aber da bei den die Verträgen, die Gazprom Export mit europäischen Händlern hat, eher nicht an den Spotpreis, sondern an den Month-Ahead, also an den Terminpreis angebunden. Das heißt, diese kurzfristigen Ausschläge, die sind in den Verträgen eigentlich nicht wiederzufinden. Und das ist aber genau das, was wir auch sehen, immer wenn man sich die Gasflüsse anschaut, wo dann immer alle ganz nervös werden. Also wenn plötzlich die Gasflüsse dann über die Ukraine geringer werden, heißt das einfach, die europäischen Händler optimieren. Sie nehmen weniger aus ihren Langfristverträgen, wenn halt die Spotmengen sehr günstig sind. Sie nehmen mehr aus ihren Langfristverträgen, wenn die Spotmengen, also wenn die Spotpreise so Ausschläge haben, wie wir das gesehen haben. Das ist eine Optimierung. Sie nominieren dann halt weniger. Und das ist das, was wir dann bei diesen Gasflussänderungen sehen, wo dann alle immer ganz nervös werden, ja.
Genau, wo wir dann einfach in Malnau gesehen haben, dass die Flüsse sich einstellen für ein paar Wochen und dann wieder anfahren, ja.
Genau, das ist einfach eine Optimierung auch des Beschaffungsportfolios der europäischen Gashändler.
Ich meine, dieser Weg weg von der Ölindizierung hin zu den Hub-indizierten Langfristpreisanpassungsklauseln hat ja den Kreml auch im Herbst eben genau zu dieser Aussage verlasst, ja, die Europäer wollten doch mehr rein in diese Hub-Indexierung, in den Spotmarkt, und das habt ihr jetzt von diesen hohen Preisen im Endeffekt. Ja. Carina, wieso ist denn das relevant überhaupt? Was bedeutet ein hoher Gaspreis im Großhandel für die Endverbraucher?
Ja, natürlich, also Gas ist letztendlich die Commodity, um die es geht für die EndverbraucherInnen. Man muss da jetzt natürlich ein bisschen differenzieren zwischen den Kleinkunden, dem Massenkundensegment, den Haushalten und dann, ich sag mal, der größeren Industrie, der Großindustrie. Wenn man jetzt vielleicht bei den Haushalten mal bleibt, da gibt es natürlich auf der Gasrechnung mehrere Komponenten, also beispielsweise eben auch die Netzkosten oder die Steuern und Abgaben, und der reine Energieanteil, so circa bei 50% auf der Rechnung. Und dieser aber Energieanteil, der ist natürlich indirekt auch von dem beeinflusst, natürlich, was auf den Großhandelsmärkten passiert, weil sich die Lieferanten oder Versorger eigentlich im Gasbereich natürlich auch mit diesen Mengen eindecken müssen. Grundsätzlich gibt es da schon einen relativ starken auch Timelag, weil man natürlich die Mengen oft auch vorab beschafft. Also es wäre eine relativ riskante Strategie, wenn ein Versorger sich jetzt komplett über den Spotmarkt abdeckt und damit die Endkunden beliefert. Aber natürlich muss man sagen, dass die Preisbewegungen am Großhandelsmarkt jetzt so stark waren und auch über schon so langen Zeitraum, dass es natürlich auch im Endkundenmarkt schon zu Preiserhöhungen gekommen ist. Vielfach reden da von einer Größenordnung von mehreren hundert Euro für jetzt einen, sag ich mal, durchschnittlichen Bestandskunden. Was wir beim Endkundenmarkt eben jetzt auch sehen, und das ist auch dort in der Form eigentlich auch neu, ist, dass es doch dann relativ starke Unterschiede einfach gibt. Ja, also jetzt, wenn man jetzt ein Floater-Kunde war, indexiert, dann haben wir massive Preissteigerungen gesehen. Wenn man jetzt beispielsweise auch einen neuen Vertrag abschließen muss aus irgendeinem Grund, dann ist es einfach furchtbar teurer. Also auch dort muss man sagen, ist eigentlich die Schere sozusagen zwischen unterschiedlichen Produkten, unterschiedlichen Vertragstypen einfach massiv aufgegangen. Ja, und das ist eben auch dort ein relativ neues Phänomen. Und ja, auf der anderen Seite bei der Industrie, da ist es natürlich so, dass die relativ nahe an den Großhandelspreisen oft dran sind, weil die sozusagen über die strukturierte Beschaffung da einfach mehr natürlich mitschwingen, da näher dran sind. Die Preisinformationen die sollten in den nächsten Monaten hoffentlich kommen, auch durch die Erhebungen der E-Control aus der Marktstatistik, wo wir es dann genauer sehen werden. Der einzige, vielleicht ganz schwache Trost kann man jetzt nicht sagen, aber es ist ein globales Phänomen. Ja, also man hat jetzt in Österreich nicht zwingend einen Standortnachteil jetzt durch den Anstieg aus dem Energiepreis heraus, weil das eigentlich ein globales Phänomen ist und ein Unternehmen in Österreich genauso trifft wie eben woanders. Ja. Aber dann gibt es natürlich wieder die Preisschocks, die inflatorische Wirkung. Ja. Da könnte man, glaube ich, auch eine eigene Folge machen dazu. Ja.
Vielleicht noch zur Erklärung, Floater, das sind Tarife, die die Höhe der Tarife relativ stark ändern, schnell ändern, in kurzer Frequenz ändern und sich danach Großhandel ausrichten. Das heißt, wenn die Großhandelspreise nach oben gehen, gehen auch diese Tarife nach oben. Frau Milgram, Sie haben zuerst erzählt, dass Sie sich mit dem englischen Gasmarkt beschäftigt haben und da vielleicht noch eine kurze Frage dazu. Die Karin hat gerade gesagt, in Österreich ist es üblich, dass die Gaslieferanten durchaus schon vorab sich einen Polster schaffen, sage ich mal, und Gasmengen langfristig beschaffen. In England ist es oftmals umgekehrt, wie ich gehört habe. Und welche Konsequenzen hat das dann dort jetzt gehabt schon?
Also in Großbritannien sind ja einige Versorger einfach aus dem Markt rausgegangen dann. Und dazu muss man wirklich ergänzen, wir haben ja diese längerfristige Beschaffung für die Haushaltskunden, ist ja auch eine Verpflichtung. Wir erheben ja jedes Jahr diesen Versorgungsstandard. Das ist ja eine Versorgungssicherungspräventionsmaßnahme. Und in diesem Versorgungsstandard müssen die Unternehmen, die österreichische Haushaltskunden versorgen, also die sogenannten geschützten Kunden aus der Versorgungssicherheitsverordnung, die müssen halt nachweisen, dass sie für die ganze Heizsaison schon beschafft haben. Also die können nicht Spotmengen, also sie können nicht jeden Tag einkaufen gehen, sondern müssen halt schon für 6 Monate vorgesorgt haben. Und das zum Beispiel ist in Großbritannien anscheinend nicht so. Und es ist natürlich auch einfacher den Markt zu verlassen, wenn man die Menge nicht eingekauft hat, aber auch, man ist wahrscheinlich dazu gezwungen, wenn man dann auch keine liquiden Mittel mehr hat, um halt Gas zu beschaffen, kann man wahrscheinlich als Unternehmen nichts anderes machen, ja. Ja. Als das, aber bei uns ist es auf jeden Fall so, dass über den Versorgungsstandarderhebungen die Unternehmen nachweisen müssen, dass sie beschafft haben für den Winter. Was natürlich jetzt nicht heißt, dass sie nicht diesen Preisausschlägen ausgesetzt sind.
Okay. Ich meine, jetzt waren wir schon bei den Preisen, Gaspreisen im Großhandel. Wir haben gesprochen darüber, wie prinzipiell dieser Handel mit Gas funktioniert, dass es da OTC und Börse gibt. Wenn wir zum zweiten großen Thema kommen, das aktuell in aller Munde ist, und es ist der Gasspeicher. Frau Milgram, wie schaut da die Situation in Österreich aus? Man hört immer wieder, dass Österreich besonders viele Speicher hat.
Ja, also ich glaube, wir haben schon eine einzigartige Situation in Österreich, weil wir Speicherkapazitäten haben, so in der Größenordnung von 95 Terawattstunden. Das entspricht sogar mehr als unserem Jahresverbrauch in Österreich. Und diese Entwicklung ist natürlich, wir haben natürlich diese Speicher auch nicht entwickelt, weil wir sie für unseren österreichischen Endkundenversorgung brauchen, sondern wenn wir uns das über die Zeit einfach anschauen, haben wir mit dem ungefähr gleichen Verbrauch damals und mit deutlich geringeren Speicherkapazitäten, nämlich von 50 Terawattstunden ungefähr, haben wir früher auch die Versorgungssicherheit aufrechterhalten können. Also diese zusätzliche Entwicklung neuer Speicherkapazitäten ist tatsächlich von ausländischen Nachfragern, Interessenten getriggert worden. Ja, es gab ja auch damals zum Beispiel nicht nur den Ausbau des Speicher Haidach, sondern auch den Ausbau für den Speicher Seven Fields, der ja von der Uniper Energy Storage vermarktet wird. Also wir haben ja Speicherbetreiber haben wir 2, das sind die OMV und die RAG AG, das sind die Produzenten, die wir haben, weil alle unsere Speicher sind ehemalige Gasfelder, die genutzt werden wieder zur Speicherung. Und diese beiden Unternehmen haben Speicherproduktionslizenzen und können auf der Basis dann halt Speicher betreiben. Also sie betreiben die operativ. Und dann haben wir 5 Speicherunternehmen, die aber tatsächlich diese Speicher vermarkten, also die Mieträume sozusagen vermarkten. Und das ist dann die OMV Gas Storage, die die OMV Speicher vermarktet, die RAK Energy Storage, die die RAK Speicher zum Teil vermarktet, aber auch die Uniper Energy Storage, die gehört auch zu dem der deutschen Uniper dazu. Also es ist auch nur eine Niederlassung. Und dann der Speicher Haidach, der von der Astora, auch ein deutsches Speicherunternehmen, und von der GSA, das ist das Tochterunternehmen, der Gazprom Export vermarktet wird. Und jeder Speicher, also jeder Interessent, jeder Speicherkunde kann hingehen zu einem von diesen Speicherunternehmen und anfragen, ob er einen Speichervertrag abschließen kann. Ja, das kann jeder Händler machen, jeder Versorger machen, und zum Beispiel auch Industriekunden können das direkt machen. Freie Speicherkapazitäten gibt es immer. Letztes Jahr zum Beispiel im Sommer waren unsere Speicherkapazitäten auch zu 98% ausgebucht. Also sie hätten auch genutzt werden können. Sie hätten auch am Anfang des Winters zu 98% voll sein können. Und die Preise dafür sind veröffentlicht. Das ist sehr transparenter Zugang. Also das ist alles das Ergebnis der Liberalisierung, dass eigentlich der Zugang nicht diskriminierend, transparent und möglich ist auf jeden Fall.
Das heißt, es funktioniert so, dass man sich, sag ich mal, ein paar Kubikmeter oder dann in Energieinhalt dieses Speichers reserviert, eine Kapazität einkauft. Wie kommt dann tatsächlich Gas in den Speicher? Ist das nochmal ein zweiter Schritt?
Ja, es ist, wenn ich als Speicherkunde einen Speichervertrag abgeschlossen habe, dann ist da eine bestimmte Menge hinterlegt, die ich einspeichern kann, also der Raum, den ich benutze, und dann natürlich die Einspeicherleistung und die Entnahmeleistung. Die ist natürlich dann für den Winter wichtig. Also was kann ich entnehmen pro Stunde? Ist das immer festgelegt? Und dann muss ich das Gas natürlich einkaufen. Und das ist das Problem gewesen im letzten Sommer, weil die Gaspreise extrem hoch waren. Und da muss ich als Speicherkunde auch immer überlegen, wann kaufe ich einen im Sommer. Also da überlegt man dann, könnte es sein, dass die Preise jetzt sinken noch. Ich glaube, das war dann der Punkt auch für viele Speicherkunden, dass sie im Sommer gedacht haben, okay, der Preis wird wahrscheinlich noch sinken, jetzt kaufe ich noch nicht ein. Und dann haben sie alle gesehen, es kam der Wind, also es ging auf den Oktober, November zu und die Preise sind nicht gesunken. Und das war dann auch das Thema. Es ist natürlich die Erwartung dann auch immer, wie wird sich das entwickeln, ja, der Preis im Sommer.
Vielleicht noch ein Punkt, der mir noch einfällt, wenn wir da vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen. Du hast es eh schon ein bisschen erwähnt, dass das eben letztendlich auch transparent ist und da jeder das sozusagen buchen kann. Das heißt, weil es oft medial halt so geschrieben wird, die Speicher gehören der Gazprom sozusagen und die machen nichts, aber ist es ja schon so, dass auch die Gazprom Export letztendlich entsprechende Speicherverträge auch mit der GSA braucht. Also die können jetzt nicht auf dem sitzen und die GSA kann sagen, also jetzt per se, ich gebe niemand anders Zugang sozusagen zu meinem Speicher.
Genau, und es gibt auch für Speicherunternehmen, und die GSA ist ja ein Speicherunternehmen, was auf EU-Ebene und auf österreichischem Gebiet handelt, gibt es natürlich auch Vorgaben. Es gibt auf EU-Ebene Vorgaben, dass man den Zugang transparent anbieten muss, dass man auch, wenn Kapazitäten nicht genutzt werden, dass man die in sozusagen mehr einen freiwilligen Use it or lose it, also das heißt, wenn ich es nicht nutze, dann verliere ich das und kann man jemand anderes es nutzen. Das ist nur beim Speicher nicht verpflichtend, so wie es im Transportbereich ist, sondern es ist eher eine freiwillige Maßnahme, die man natürlich verpflichtend auch machen kann in der Zukunft. Aber diese Verpflichtungen gibt es auch jetzt schon, auch im GWG gibt es schon die Verpflichtung, dass Speicherkunden, die halt die Kapazitäten nicht nutzen, dass Speicherunternehmen die anbieten müssen am nächsten Tag kurzfristig. Also das gibt es auf jeden Fall schon. Also der Speicher Haidach, wo die GSA ja Speicherunternehmen ist, also diese Gazprom-Tochter, auch das ist ja ein Speicher, der sich an die EU-Regeln halten muss und auf österreichischem Gebiet auch liegt. Und es gibt klare Vorgaben auch für Speicherunternehmen, auch in EU-Richtlinien und Verordnungen, halt zum Beispiel auch transparent Produkte anzubieten. Und auch die Regel, wenn Speicherkunden halt Speicherkapazitäten nicht nutzen, dass die dann vom Speicherunternehmen am nächsten Tag, also kurzfristig angeboten werden müssen, falls jemand anders Interesse hat, die zu nutzen. Das ist natürlich, hätte natürlich jetzt letztes Jahr wahrscheinlich auch nicht wirklich etwas gebracht, weil die Gaspreise im Sommer so hoch waren, dass keiner Interesse hatte, noch zusätzlich einen anderen Speicher zu nutzen, als es gab ja genug Speicherverträge und Speicherbuchungen und die sind ja nicht ausgenutzt worden. Mhm. Also diese Regelung hätte uns auch verpflichtend wahrscheinlich letztes Jahr nicht geholfen, den Speicher Heidach dann extern anderem durch Dritte zu befüllen.
Ich meine, ich erkläre das dann meistens so. Es gibt eben diese fünf Speicherbetreiber in Österreich.
Speicherunternehmen, das ist
Speicherunternehmen, genau. Ja, genau, die Speicherunternehmen in Österreich. Letzten Sommer war die Situation, dass die Einspeicherung dann eher verhalten angelaufen ist, wegen der hohen Preise. Man zugewartet hat, ob die Preise noch sinken. Die Speicherunternehmen Unipar, OMV, RAG dann aber sukzessive eingespeichert haben und zwar bis zu einem Niveau, das zwar historisch auf einem niedrigeren Level angesiedelt ist, aber durchaus in einem Bereich, den wir auch in den letzten Jahren schon hatten, liegt. Und dass einzig der Speicher Heidach, der Gänsefüßchen Gazprom-Speicher, leer geblieben ist und dass deswegen auch natürlich den ganzen Österreich-Schnitt nach unten zieht.
Ja, kann ich ja kurz noch was ergänzen, weil die Speicherunternehmen speichern ja nicht ein, sondern die Speicherkunden, genau, ja. Das ist das Wichtige dabei. Ja. Die Speicherkunden, wenn man sich das dann auch anschaut, ohne Speicher Heidach hatten wir einen Speicherstand so von 70%. Und wenn wir jetzt wirklich anschauen, was wir dann brauchen für die österreichische Endversorgung, war das damit schon auch abgedeckt, ja. Also deswegen, man fragt sich auch immer, warum hat eigentlich keiner was gesagt, weil die Speicherstellen so niedrig waren. Das ist genau das Thema. Wir wissen eigentlich, dass es für die österreichische Endkundenversorgung ausreichend ist, was eingespeichert war. Wenn es nicht
also
so
für die Haushalte.
Ja, für die Haushalte. Wahrscheinlich auch für die Industrie, muss man sagen, wenn es nicht diese Situation jetzt gegeben hätte, dass wir so eine außergewöhnliche Situation haben, dass wir wirklich diese Gefahr eines kompletten Ausfalls russischer Gaslieferung hätten. Mhm. Ist das schon eine Situation, mit der wir auch in dem Winter jetzt hätten, also unter normalen Umständen wäre es auf jeden Fall möglich gewesen. Ist jetzt keine besorgniserregende Situation gewesen am Anfang des letzten, der letzten Heizsaison.
Also ich glaube eben diese Unterscheidung, dass das Speicherunternehmen, also auch die GSA als Tochterunternehmen der Gazprom, selbst nicht ein- und ausspeichert, sondern sie vermarkten die Mengen sozusagen der Vermieter jetzt bei einer Wohnung. Ja,
ja, genau.
Und jeder kann theoretisch auch zu veröffentlichten Preisen diese Zimmer sozusagen mieten, ja, in diesem Speicher. Mhm. Was aber natürlich die Vermutung ist, aber da gibt es halt keine öffentlichen Daten, ist, dass natürlich die Gazprom Export wahrscheinlich entsprechende Speicherverträge mit der GSA hat, ja, auch über quer Europa, und dass eben die Vermutung sozusagen hier aus diesen Speichern sozusagen heraus auch dann den Markt bedient hat, ja, aber dass es eben das Verhalten letztendlich der Gazprom Export als das Unternehmen, das sozusagen die Zimmer gemietet hat, und hat jetzt aber mit dem Vermarkter, also der entscheidet nicht, ob man jetzt ein- oder ausspeichert. Ja. Und ich glaube,
klar, ja. Obwohl es hier in diesem Fall ein Konzern ist. Ja. Also die haben die Zimmer zwar gebucht, also könnte sein, dass die Zimmer gebucht haben, aber nicht bezogen haben.
Ja. Sie haben die Zimmer, ja, genau so.
Mhm. Ja.
Ich meine, vielleicht räumen wir mit diesem Thema auch noch ein bisschen auf, wenn man immer wieder hört, Österreich hat seine Gasspeicher an Russland verkauft und de facto ist das, und das immer wieder beim historischen Rückblick, mit diesem Speicher Heidach ja ein bisschen anders gelaufen, oder? Frau Milgram, könnten Sie uns da nochmal einen kurzen Einblick geben, wie es dazu gekommen ist, dass dieser Speicher Heidach überhaupt entwickelt worden ist?
Ja, also ich meine, es gab ja, wie gesagt, mehrere Speicherentwicklungen. Auch der Seven Fields ist ja mit nicht auf Initiative von österreichischen Versorgern entwickelt worden, weil eigentlich ausreichende Speicherkapazitäten für die österreichische Endkundenversorgung da waren. Es ist damals, ehrlich gesagt, auch recht positiv aufgenommen worden, dass die Gazprom-Export sich committiert, auch in Europa zum Beispiel. Es ist ja nicht nur der Speicher Heidach, sondern auch dieser große Speicher Reden in Deutschland, der genutzt wird, der hat 4 Milliarden Kubikmeter, also es ist auch die Hälfte von unserem Jahresverbrauch, ist auch leer gewesen im Sommer. Eigentlich ist es damals auch positiv aufgenommen worden, dass man gesagt hat, die Gazprom-Export committiert sich dadurch, macht praktisch Produktionsspeicher in Europa und nutzt das dann, zahlt natürlich auch den Ausbau dafür. mit und es gab ja auch die Möglichkeit, auch für andere Interessenten sich darum zu bewerben. Also es gab ja auch Ausschreibungsmöglichkeiten dazu. Also es ist jetzt kein Ausschluss gewesen, dass nur die Gazprom-Export das machen darf. Und es wurde damals, wie gesagt, durchaus europaweit auch positiv gesehen, dass die Gazprom sich da committiert. Und es ist ja so, wie habe ich ja vorhin schon mal gesagt, dass diese Produktions- und Speicherlizenz vom Bund vergeben wird. Auch da ist das natürlich eine Entwicklung der Speicher Haidach ohne Zustimmung des Bundes zum Beispiel, wäre ja gar nicht möglich gewesen. Also da haben mehrere Stellen eigentlich auch zugestimmt, dass die Gazprom-Export das mitentwickeln darf, ja. Und es hat ja dann auch für die Vergabe der Speicherkapazitäten hat es dann auch natürlich eine Interessensbekundung gegeben, Ausschreibung, sie mussten hier anbieten. Also das Speicherunternehmen muss ja dann praktisch die Speicherkapazitäten auch anbieten, transparent. Und da hat es halt auch Angebot gegeben und auch da hat halt dann die Gazprom diese Speicher genutzt. Der Astora-Speicher zum Beispiel, also es gibt ja diesen Speicher Haidach, gibt es ja 2/3, die von der GSA vermarktet werden und 1/3 von der Astora, die heute auch zu 100% dem Gazprom-Konzern gehört. Aber bei der Astora sind zum Beispiel auch mehrere Händler dabei. Also das ist auch ganz normale Speicherkapazitätsvergabe gewesen und da sehen wir auch, dass mehrere Händler diesen Speicher zum Beispiel nutzen für den süddeutschen Raum.
Das ist ja noch eine andere Eigenheit. Der Speicher Haidach steht zwar in Österreich, ist aber, sag ich mal, nicht an das österreichische Marktgebiet angeschlossen. Tatsächlich, es gibt keine Leitung.
Es gibt eigentlich eine Leitung. Es fehlt eigentlich nur noch eine Leitung, die haben wir damals schon in der Infrastrukturplanung genehmigt und die ist auch gebaut worden. Tatsächlich wäre der Anschluss mit wenigen Möglichkeiten, also wäre jetzt eine technische Installation, die nicht wirklich sehr aufwendig ist. Also er ist auf jeden Fall möglich, auch in kürzerer Zeit.
Okay. Das heißt, man könnte dann wäre der Speicher sowohl mit dem Marktgebiet Ost, das ist prinzipiell das österreichische Marktgebiet, und dem, heißt es, dem Marktgebiet West in Deutschland?
Nein, es ist der THE. Also es ist THE, jetzt diese, es ist halt mit das Marktgebiet ist ja jetzt groß, das ist der THE, ist ja das ganz Deutschland sozusagen jetzt, ja, ist damit verbunden, ja.
Okay. Aber ich meine, auch ohne Leitung sozusagen wäre ja grundsätzlich möglich, sich auch Speicherkapazitäten in einem anderen Land, also Deutschland, zu buchen und dann entsprechend wieder, wenn man die Kapazitäten hat, vom THE quasi an den VTB zu bringen, also von dem deutschen Hub an den österreichischen. Also man muss jetzt nicht unbedingt eine Leitung haben sozusagen, um jetzt das zu nutzen und dann wieder handeln zu können.
Klar, das sind dann zwei unterschiedliche Welten, der physische Transport, die physische Speicherung und der Handel. Ja.
Und wenn man jetzt noch ganz kurz noch mal was ergänzt zu dieser Nutzung dieser Speicher von der Gazprom-Export in Europa, da haben wir immer gesehen, dass sie anders genutzt werden als die, also nicht so mit so saisonalen Kurven, die wir bei den anderen Speichern alle genau beobachten können. Wir können die Daten ja auf der AXI-Homepage, kann ja jeder das einsehen. Kann man ja sehen, dass die Speicher immer befüllt werden im Sommer, dass die halt im Winter da am Anfang voll sind, dann zum Februar, März runtergehen. Das ist bei der Gazprom-Export bei allen Speichern, die sie nutzen in Europa, nie so gewesen. Sie nutzen die Speicher einfach als Produktionszwischenspeicher, haben sie immer gemacht, also für einfach um ihre Lieferverpflichtungen zu erfüllen. Das haben wir ganz klar auch gesehen 2009 zum Beispiel, da ist der Speicher Haidach damals schon genutzt worden. Deswegen ist das, glaube ich, auch so positiv aufgenommen worden damals, weil wir hatten diese Versorgungsunterbrechung. Und da zum Beispiel ist über die Mengen aus dem Speicher Haidach ist diese Versorgungsunterbrechung eigentlich gut auch überbrückt worden. Ja, also deswegen ist das auch positiv gesehen worden, dass die Gazprom-Export eigentlich Speicher nutzt in Europa. Und 2019 zum Beispiel, als wir dieses Thema mit dem Transitvertrag hatten, waren die Speicher auch zu 100% gefüllt. Am Anfang des Winters. Und die Gazprom-Export hatte auch alle ihre Speicher zu 100% gefüllt in Europa. Also sie haben einfach, nutzten das in der Vergangenheit wirklich als Speichermöglichkeiten, um ihre Vertragsverpflichtungen auch in Europa immer zu erfüllen, ja.
Das heißt, sie haben den europäischen Markt aus den Speichern heraus dann bedient. Wir haben zuerst auch gehört, dass die russischen Speicher, die Gasspeicher in Russland selbst, wenig gefüllt waren und deswegen vielleicht auch weniger Gas nach Europa gekommen ist. So war damals die Theorie. Ist es in Russland eigentlich auch ähnlich transparent wie in Europa, wie gut die Speicher gefüllt sind? Oder sind das Abschätzungen von Händlern, Experten?
Ja, also es gibt, glaube ich, die Zahl ist so ungefähr 70 Milliarden Kubikmeter oder 73 Milliarden Kubikmeter, was sie an Speicherkapazitäten anscheinend haben. Aber es ist nicht, natürlich ist es überhaupt nicht so transparent. Wir wissen ja auch nichts über die Gasflüsse innerhalb von Europa, von Russland. Und wir wissen auch nicht wirklich, wie die Speicherfüllstände sind in Russland. Da muss man, glaube ich, gut Russisch können und man muss sich auskennen, wo man da irgendwo, auf welche Homepages man da so gehen kann. Also das ist alles im Grunde sehr intransparent in Russland.
Ja, okay. Also ich meine, was sehr transparent ist, ist der aktuelle Füllstand in Österreich, in Europa. Wo stehen wir da circa aktuell und kommen wir damit? Ich meine, der Winter ist jetzt fast vorbei, der Frühling hat angefangen, aber noch durch die restliche Zeit, jetzt wo es kälter ist.
Ich tue mich da immer mit so schwer, wenn alle sagen, kommen wir mit dem Speicher durch den Winter. Ich meine, weil wir brauchen mit den Speichern nicht alleine, um durch den Winter zu kommen. Wir haben auch noch zusätzliche Produktion, die ist jetzt natürlich nicht mehr so hoch, wie früher war. Und wir haben ja auch noch zusätzliche Importmöglichkeiten. Also es ist ja, solange alle anderen Hubs um uns rum liquide sind, dann ist das tatsächlich ein Preisthema, aber kein Versorgungsthema. Und einfach nur auf die Speicherstände zu schauen und zu schauen, oh Gott, jetzt haben wir so wenig drin, jetzt kommen wir nicht über den Winter, das ist einfach ein falsches Bild. Also das ist einfach ein Bild, was nur auf ein Datum fokussiert. Ja, also für die Versorgung diesen Winter, ich denke, dass es für uns Haushaltskunden schon wahrscheinlich kein Thema mehr ist. Das große Thema ist tatsächlich die Industrie, wo man auch da sagen muss, natürlich die Gasversorgung ist jetzt nicht eingeschränkt, aber das Thema ist, dass die Kosten für die Industrie einfach massiv gestiegen sind und auch jetzt in diesem Jahr und auch vielleicht auch noch im nächsten Jahr noch nicht stark sinken werden. Also und es ist einfach eine große Kostenbelastung da. Und weil wir das auch vorher hatten, das ist, glaube ich, kein weltweites Thema. Das ist, wenn wir sind in der EU nicht alleine, also es ist nicht nur Österreich, wir haben das gleiche Thema ja für alle Länder, die energieintensive Industrien haben. Aber es ist ein europäisches Thema halt. Also ist die europäische Wirtschaft ist halt schon massiv beeinträchtigt durch diese hohen Energiepreise.
In den USA, gibt es noch $10 pro MWh oder am Henry Hub.
Genau. Ja. Ich meine, Asien und Europa, hätte ich gesagt, sind da Gasbereich im Gleichklang.
Asien, LNG. Ja.
Genau, die USA ist. Ich meine, ich glaube, was sich auf der Versorgungsseite, was einfach schon halt einfach der Unterschied ist zur Vergangenheit, ist, dass eben dieser komplette Import- oder Exportstopp mit dem russischen Erdgas halt irgendwo über uns schwebt. Ja? Und das ist einfach was das Neue ist. Ja? Also früher ist man davon ausgegangen, oder in Szenarien, dass eben vielleicht eine Transportroute wegfällt oder sich die Flussrichtung irgendwo ändern muss. Aber dieses Szenario war so, denke ich, eigentlich nie im Raum.
Ja, und wenn wir das ja vorhin auch mal hatten, auch mit diesem Handel, der Gashandel ist halt tatsächlich so ein langfristiges Geschäft, auf langfristigen Verträgen aufgebaut. Wenn man langfristig zusammenarbeitet, muss man Vertrauen ineinander haben. Und natürlich ist jetzt dieses Thema, dass diese Situation das Vertrauen extrem schädigt, der Vertragspartner auch untereinander, wie man jetzt sieht. Also das ist einfach eine einschneidende Entwicklung in der Gasbranche, glaube ich, die jetzt einfach auch nicht mehr zurückgedreht werden kann.
Ja, und ich glaube, Europa ist ja auch sehr offensiv in Aussagen, dass man so schnell wie möglich raus will aus russischem Gas. Ob das jetzt disruptive kommt, sage ich mal, weil Russland das von sich aus macht oder weil wir vielleicht auch in Europa sagen, das Embargo auf russisches Gas wäre doch eine wirksame Sanktion. Wir diskutieren jetzt nicht, ob das sinnvoll wäre oder nicht, weil das wäre, glaube ich, eine sehr ausschweifende Diskussion, welche Konsequenzen das hätte. Aber Fakt ist, dass man, auch noch die Europäische Kommission hat jetzt schon Pläne geliefert, wie man möglichst schnell rauskommen will aus russischem Gas. Und da sind wir jetzt eigentlich schon bei einem wichtigen Thema, das jetzt die nächsten Monate betrifft. Wir haben schon ein bisschen durchklingen lassen. Die Industrie hat tatsächlich ein Band an Gasverbrauch, das more or less das ganze Jahr über halbwegs gleich ist. Jahreszeitliche Schwankungen gibt es dann in der Gas-Fernwärmeerzeugung und bei der Raumwärme natürlich. Im Sommer braucht man weniger, wenn es wärmer ist. Aber wir müssen ja jetzt auch die Speicher wieder voll bekommen bis zum nächsten Winter. Die IEA hat da vorgeschlagen, dass mit 1. Oktober ein Füllstand von 90% erreicht werden soll, und eine ähnliche Regelung hat die EU-Kommission auch vor, in diesen Tagen zu präsentieren. Da ist schon ein bisschen was durchgesickert. Wie kann das funktionieren? Ich meine, wie es funktioniert, ist klar, nachdem die Gasflüsse noch eigentlich so sind, wie sie seit jeher sind, ist physisch auch das Gas noch da. Jetzt gehen wir mal davon aus, das Gas bleibt noch da. Es sind halt jetzt sehr hohe Preise und nicht gerade ein Anreiz, da jetzt einzuspeichern. Wie schafft man das trotzdem, die Gasspeicher voll zu bekommen? Frau Milborn.
Kein Problem. Das ist mir schon mal passiert.
Das denke ich mir.
Ja, das ist gar kein Problem. Außerdem ist sie Frau Wilborn ja nett, also wäre es kein Problem. Ich meine, das Thema, um nochmal ganz kurz auf diesen Importstopp dann zurückzukommen, wenn wir irgendwas hätten mit Embargo, würden wir das natürlich sowieso nicht schaffen, muss man ganz klar sagen. Also auch um die Speicher zu 90% zu befüllen, brauchen wir konstante russische Gaslieferungen über den Sommer, weil sonst werden die Preise auch extrem hoch sein. Das Problem, was wir jetzt haben, ist, dass dieser Sommer-Winter-Preisunterschied im Moment negativ ist. Das heißt also, die Erwartungen gehen dahin, dass der Winter günstiger ist als der Sommer. Das heißt, wenn ich im Sommer halt Gas einspeichere als Speicherkunde, dann und wenn ich das dann im Winter wieder verkaufen will am Hub zum Beispiel, dann mache ich einen Verlust dadurch. Und es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, halt Wertsteigerungsmöglichkeiten meiner Speicherverträge, indem ich halt kurzfristig verkaufe und wieder einkaufe und ähnliches, also so Volatilitäten nutze dann auch. Aber die sind natürlich nicht vorhersehbar. Also ob jetzt wieder so Preissprünge kommen wie im letzten Winter und jetzt, das wissen natürlich die Händler nicht. Dieses 90%-Ziel ist halt deswegen auch zum Beispiel für Österreich einfach schwierig zu erreichen, weil wir haben ja vorher darüber gesprochen, dass wir eigentlich nicht 100% unserer Speicherkapazitäten für die österreichische Versorgung brauchen. Das heißt also im Grunde, können wir ja auch in Österreich nur die österreichischen Versorger verpflichten zu irgendetwas. Und auch so diese strategische Reserve, die jetzt vorgeschlagen ist, ist ja nur ein geringer Teil. Die soll ja 10-12 Terawattstunden abdecken und wir haben eine Kapazität von 95 Terawattstunden, ja.
Und die 90% wären irgendwas, würden eine Einspeicherung von mehr als 70 TWh erfordern.
Genau, so 85 habe ich gestern auch ausgerechnet. Und im Annex zu diesem Vorschlag von der Kommission ist ja auch enthalten, dass auch der Speicher Heidach bei uns dazu zählt. Also das ist halt etwas, was wir eigentlich mit nur mit massiver finanzieller also finanziellen Mitteln erreichen könnten, und wir würden dann im Grunde dieses Vorhalten für die Region und nicht für Österreich. Mhm. Und das muss halt dann auch mitgetragen werden von der Region. Also für Österreich sehe ich das sehr kritisch, dieses 90%, und da sollte einfach berücksichtigt werden, auch den Bezug zur Speicherkapazität. Der Verbrauch.
Genau.
Die anderen Länder haben ungefähr Speicherkapazitäten, die decken so 25% ihres Verbrauchs ab. Also und das ist bei uns eigentlich, würde bei uns eigentlich auch so sehen. Also deswegen, die 90% sind für uns auf jeden Fall eine enorme finanzielle Belastung.
Genau, also wenn man uns das angeschaut mit jetzt aktuellen Marktpreisen, natürlich schwanken die stark, aber da reden wir eigentlich von mehreren Prozent von unserem BIP. Ja, also von dem her scheint es jetzt wenig sinnvoll, dass wir irgendwo dafür bestraft werden, dass wir so viel Speicherkapazitäten haben. Ja, also da, glaube ich, gibt es noch Justierungsbedarf einfach, ja, um das zu berücksichtigen, dass die Länder da halt unterschiedlich aufgestellt sind.
Ich glaube, die Slowakei hat auch eine ähnlich große Speicherkapazitäten, jetzt einmal im Verhältnis zu ihrem inländischen Verbrauch. Also ist da vor ähnliche Herausforderungen gestellt wie Österreich, auch Lettland ist das Thema so ähnlich. Ja. Slowenien hingegen hat gar keine Speicher. Ich meine, das heißt, das wäre eigentlich sinnvoll, wenn Österreich für die mit einspeichert, oder?
Ja, aber das ist auch schon immer so gewesen. Also wir haben auch früher, ist es schon immer so gewesen, dass ein Teil unserer Speicher, auch vor der Liberalisierung schon, dass ein Teil unserer Speicherkapazitäten auch von ausländischen Unternehmen genutzt werden, die keine Speicherkapazitäten haben. Also es ist nichts Neues und es gibt auch in diesem Vorschlag von der Kommission ja dieses Burden Sharing. Also da ist es ganz speziell auf diese Mitgliedstaaten bezogen, die keine Speicherkapazitäten haben. Ja.
Oder für Slowenien ist, oder?
Ja, ausschließlich, ja. Unsere Speicher werden aber auch tatsächlich, das sieht man ja auch in den ganzen Gasflussdaten, die werden auch für Österreich, den italienischen Markt genutzt und ja auch für den deutschen Markt genutzt, ja. Und natürlich, wir haben eine hohe Kostenbelastung dann, aber der Nutzen ist nur ein teilweise für uns gegeben. Und der Nutzen sonst geht halt nach Deutschland und Italien. Und da muss es halt, dann müsste es irgendeinen Mechanismus geben, dass uns das, dass das halt abgedeckt ist, ja.
Carina, kannst du uns da noch kurz einen Einblick geben, was plant Österreich in puncto Bevorratung?
Ja, also im Wesentlichen, denke ich, liegen jetzt diese zwei Dinge am Tisch, auch schon angekündigt wurde, dass Österreich da im Wesentlichen diese zwei Möglichkeiten hat, eben einerseits über den Versorgungsstandard eine Ausweitung hier und die Lieferanten eben nicht nur zu oder Versorger im Strommarkt zu verpflichten, eben da auch entsprechend Speicherverträge eben zu hinterlegen, also nicht nur die Verträge der Gasmenge sozusagen, sondern zum Teil eben auch mit Speicher. Natürlich eine Frage dann der Abgrenzung, wie weit fasst man das und ähnliches. Das Zweite, was jetzt auch schon angekündigt wurde, war eben eine Art von Bevorratung sozusagen, was dann ja möglicherweise in die deutsche Richtung geht oder so, wo Deutschland hat sich ja da schon ein bisschen auch festgelegt, dass auch hier eben über THE zentral dann in Auktionen mehrstufige Mechanismen, dann Gas, also wenn nicht genug vom marktseitig eingespeichert wird, sagen wir so, dass das dann eben zentral beschafft wird in Auktionen. Ja.
Zentral beschafft heißt dann auf nationaler Ebene oder tatsächlich über eine EU-weite Beschaffung?
Das wäre über THE sozusagen, da gibt's ja schon Auktionen sozusagen und das wird dann eben ausgeweitet werden auf Speicher. Ja. Aber das ist Deutschland, ja. Und es ist ja auch in dem, was jetzt am Tisch liegt auf europäischer Ebene, ist ja eigentlich den Mitgliedstaaten, soweit ich das gelesen habe, ja eigentlich völlig freigestellt. Wie sie diese Ziele, wie auch immer, ob es jetzt 90% oder sind, eigentlich erreichen. Also da werden nur Instrumente gelistet, wie gesagt, may include, ja, und das eine Lieferverpflichtung, eine Versorgerverpflichtung als mögliche Maßnahme. Es ist ein, was jetzt die Speicher betrifft, use it or lose it Vorgaben und all diese Dinge sind zwar erwähnt und aufgeführt, aber das ist eigentlich relativ offen gehalten jetzt im Moment.
Eine andere Möglichkeit, sage ich mal, um ein bisschen Entspannung in diese Situation zu bringen, ist auch den Verbrauch zu reduzieren. Es gibt auch einzelne Experten und Expertinnen, die da schon eine Demand Destruction, so nennt man das, das heißt ein Runterfahren des Verbrauchs aufgrund hoher Preise beobachten. Frau Milgram, ist Ihnen das auch schon zu Ohren gekommen und in welchen Industrien spielt sich das ab?
Also wir haben ja, das ist prominente Beispiel von der Norsk Hydro, von diesem Papier. Norsk, genau, da habe ich gerade den Namen gesucht. Das war ja schon in der Presse auch dazu. Ja, wir haben ja auch schon aus der Presse erfahren, dass einige Industrieunternehmen tatsächlich den Verbrauch reduzieren, einstellen, verlagern, also auch ihre Produktion. An den Daten, die wir haben, muss man sagen, sehen wir diese Verbrauchsreduktion noch nicht so deutlich. Aber der hohe Preis hat sicher auch schon Auswirkungen auf den Verbrauch, aber auch natürlich auf solche Investitionen, die Energieeffizienz steigern. Und das wird sicher einen Schub dafür geben. Es ist ja auch nicht nur im Industriekundenbereich so, es ist auch im Haushaltskundenbereich genauso. Also ich glaube, auch da wird einfach eine stärkere Nachfrage jetzt nach anderen Heizungssystemen und Ähnlichem.
Oder wenn man keine Wahl hat wie ich habe die Heizung gleich abgedreht.
Ja, ich habe meine auch schon abgedreht. Freeze for Peace.
Genau, ich habe genau. Biogas 100%, ich brauche nicht abdrehen.
Gut, ich habe mich gleich erkältet, also aber ja.
Über das ja. Mit Biogas müssen wir, glaube ich, nachher mal reden. Also eine ganz radikale Einschnitte in puncto Verbrauch reduzieren gibt es ja im Energielenkungsfall. Frau Milgram, könnten Sie uns ein bisschen erklären, was Energielenkung bedeutet, wann diese Karte gezogen wird und was es bedeuten würde?
Ja, also eigentlich ist die Energielenkung ja auch so ein bisschen in aller Munde, weil es diesen Energielenkungsbeirat dann sehr öffentlich gab und dazu auch ein Statement danach. Also die Energielenkung basiert auf diesem Energielenkungsgesetz, was wir haben. Und auch das hatten wir schon vor der Liberalisierung, so ein Notfallgesetz, muss man sagen. Es ist auch nichts Neues. In dem Energielenkungsgesetz sind halt mehrere Verordnungskompetenzen drin. Zum Beispiel gibt es eine Verordnungskompetenz da für uns zum Energielenkungsdatenmonitoring. Das heißt, daraus bekommen wir eine Menge Daten von den Unternehmen geschickt, anhand dessen wir uns die Versorgungssituation immer genau anschauen. Das machen wir zum Beispiel jetzt auch zurzeit. Da werden halt Daten einfach engmaschig auch erhoben, angeschaut, immer ausgewertet und auch dann in Informationsaustausch mit der AGGM, mit dem Marktgebiets- und Verteilergebietsmanager, die ja auch für die Versorgungssicherheit und Netzstabilität zuständig sind, werden diese Informationen ausgetauscht und Ähnliches. Dann gibt es in dem Energielenkungsgesetz auch die Maßnahmen, auch die Verordnungskompetenz für die Ministerin, für die Bundesministerin für Klimaschutz, im Energielenkungsfall eine Energielenkungsmaßnahmenverordnung zu erlassen. Und der Energielenkungsfall tritt halt dann auf, wenn man wirklich eine Versorgungssituation hat, wo man dann bestimmte Kunden nicht mehr versorgen kann, wo es wirklich eine Gefährdung auch der Netzstabilität gibt und Ähnliches. Und für diesen Energielenkungsfall, der muss dann auch von der Ministerin praktisch ausgerufen werden. Dann kann sie die Maßnahmenverordnung erlassen. Und in dieser Maßnahmenverordnung sind dann mehrere Maßnahmen festgehalten. Die ist dann aber auch auf die Situation zugeschnitten. Also wir haben ja damals zum Beispiel diesen Unfall im Baumgarten gehabt, der jetzt für keinen Energielenkungsfall gesorgt hat, aber wo, wenn der halt in wirklich massiv mehrere Anlagen beschädigt worden wären und der Transit dann nicht mehr möglich gewesen wäre und Ähnliches, dann gibt es auch da Maßnahmen, die speziell für diesen Fall dann einfach in Kraft treten. Weil man muss ja auch schauen, wo muss dann der Druck reduziert werden im Netz vielleicht oder wo muss jemand einspeisen. Das war dann einfach ein Unfall im Netz. Es muss natürlich anders behandelt werden als dann ein Importstopp, also dass gar keine Mengen mehr kommen. Also da kann die Maßnahmenverordnung auch auf die Situation angepasst werden. Und dann gibt es in dieser Maßnahmenverordnung auch die Möglichkeit zum Beispiel, dass Kundengruppen dann der Verbrauch reduziert werden soll, erst auf freiwilliger Basis auch. Auch das ist vorgesehen, dass man Aufrufe macht, dass man nachfragt bei den Unternehmen zum Beispiel, wer kann reduzieren. Und erst in dem Fall, wo das keine Auswirkungen mehr hat, dann kann man auch zu hoheitlichen Maßnahmen gehen, dass man einschränken muss oder dass man abschalten muss, als letzte Konsequenz dann. Wer immer versorgt werden muss, sind die geschützten Kunden. Das sind die Haushaltskunden. Die sind von diesen Einschränkungen und Abschaltungen ausgenommen.
Das heißt, die würden stehen als allerletztes auf dieser Liste an Kundengruppen, genau, die abgeschaltet werden würden.
Genau. Und was auch wichtig ist, natürlich die Stromversorgung trotzdem nach wie vor. Also auch da muss man natürlich darauf achten, dass eine Gasversorgungskrise dann nicht zu einer Stromversorgungskrise wird, was wahrscheinlich noch viel massivere Auswirkungen hätte. Und deswegen ist das auch wichtig, ja.
Und damit auch den Bereich der Fernwärme umfasst.
Genau, der Bereich der Fernwärme ist damit umfasst auch und auch natürlich die Stromversorgung. Und wenn das die Situation so dramatisch wäre, dass auch die Haushaltskunden nicht mehr versorgt werden können, dann können wir halt auch um Solidarität anfragen bei den Nachbarstaaten. Dann können wir halt, wahrscheinlich würden wir dann eher in Deutschland oder Italien anfragen, weil die einfach mehr Mengen haben, die sie vielleicht verfügbare Mengen haben, um unsere Haushaltskunden versorgen zu können.
Okay. Ja, hoffen wir, dass es zu diesem Fall nicht kommen wird, sondern dass wir auch gut über den Sommer kommen mit einem Befüllen der Speicher, das in einer guten EU-weiten Regelung mündet, wo sich die einzelnen Mitgliedstaaten nicht gegenseitig die Preise überbieten beim Gaskauf. Wäre optimal. Carina, vielleicht abschließend noch gefragt an dich. Was sind deine Ansatzpunkte? Wie kommen wir aus dieser Gaskrise wieder raus?
Okay, zum Schluss die leichten Fragen. also tatsächlich jetzt würde ich unterscheiden, was jetzt, ich sag mal, den kurzfristigeren Rahmen betrifft. Da geht es jetzt um die nächsten 1, 2, 3 Jahre. Ja. Und jetzt aus meiner Sicht, glaube ich, muss man da schon realistisch auch bleiben, was man in dem Zeitraum schaffen kann. Ja. Also da wird jetzt auch viel eben über Speicher und Co. gehen müssen. Also einen Ausstieg über Nacht, ich weiß, wir haben gesagt, wir reden nicht drüber, aber das sehe ich jetzt eigentlich nicht. Und ich glaube, das ist für mich halt der große Unterschied. Ich meine, wir haben sicher irgendwo auch Parallelen, ja, zur Energie- und Ölkrise der 70er, ja. Aber ich glaube, wir sind wirklich in einer ganz anderen Ausgangssituation, ja. Also wir haben wirklich im Gegensatz zu damals in vielen Bereichen Alternativen und Lösungen, ja. Also ich sage jetzt mal nur Stichwort Auto. Wir sind jetzt nicht in einem Bereich, wo man sagen müssen, wir müssen einen Pickel draufkleben und dürfen einen Tag nicht unbedingt fahren, sondern es gibt ja das E-Auto, ja. Und wir haben auch im Bereich Raumwärme, wir kennen die Alternativen. Wir haben im Strombereich das klare Ziel für 2030. Wir wissen auch in Österreich, wir haben die Potenziale für Wind, für PV, für Wasser und Co., um auch wirklich im Strombereich auf 100% Erneuerbare, zumindest mal bilanziell, umzusteigen. Auch bei der Industrie haben wir die Ansätze grundsätzlich, auch wenn das natürlich ein harter Brocken ist, aber trotzdem, also da hat sich einfach wirklich sehr, sehr viel getan, ja, und wie du zu Beginn gesagt hast, das ist jetzt dann wirklich eine Frage der Geschwindigkeit, also wie schnell können wir aussteigen aus den Fossilen, aber ich sage mal, die Lösungen, auch die Instrumente, die haben wir im Wesentlichen, ja, zumindest mittelfristig, um auf Erneuerbare umzusteigen. Und das andere Thema, das darf man auch nicht eben unterschlagen, ist Energieeffizienz, also wie wir mit Energie sozusagen auch sorgsam umgehen. So jetzt wieder beim Auto, auch mal das Auto stehen zu lassen, das kann ja trotzdem sinnvoll sein, ja. Also auch das müssen wir uns anschauen, da möglichst schnell entsprechend in die Umsetzung zu gehen.
Absolut. Und die aktuellen Spritpreise geben ja auch Anreize, weniger Benzin zu verbrauchen, weniger Diesel zu verbrauchen, sofern es denn möglich ist. Und ich denke mal, es gibt da bei jedem und jeder Möglichkeiten, wo man reduzieren kann. Also das kommt jetzt hoffentlich auch stärker in Schwung. Frau Milgram, was ist Ihre Perspektive auf das Ganze? Welche Auswege gibt es aus Ihrer Sicht aus der Gaskrise?
Also ich sehe das eigentlich genauso wie die Carina auch. Kurzfristig ist es tatsächlich so, dass wir die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist halt die Speicher zu befüllen, um dann auch für den nächsten Winter einfach vorbereitet zu sein, falls irgendwas passieren sollte. Aber wir sollten auf jeden Fall diese Energie Transformation nicht aus dem Auge verlieren, im Gegenteil, einfach tatsächlich weiter vorantreiben. Und ich glaube, wir werden auch einen großen Schub dadurch haben jetzt durch diese Situation. Wir haben das Thema beim Gas immer gehabt. Gerade Gas ist einfach sicher gewesen, ist halt komfortabel gewesen. Da braucht man tatsächlich ja wirklich sich um nichts kümmern, außer einmal im Jahr den, also die Therme warten, einmal im Jahr den oder mehrmals vielleicht den Versorger wechseln oder so. Aber das war wirklich komfortabel und das ist jetzt einfach vorbei. Ich glaube, diese Wahrnehmung einfach von den Kunden ist einfach auch vorbei und es wird einen großen Schub da geben in die Richtung. Ich finde halt wenn man sich das gut überlegt, ist halt auch dieser schnelle Ausstieg von russischem Gas ist dann für uns, muss man sich wirklich gut überlegen, weil es einfach dann extrem teuer für uns dann noch zusätzlich wird. Es ist die Frage, ob wir nicht einfach die russischen Lieferungen jetzt nutzen, als Basis, Speicher befüllen und trotzdem dann einfach diesen geordneten Ausstieg machen, nicht einfach so in Panik verfallen, jetzt muss alles sofort weg, sondern einfach den geordneten Ausstieg machen aus dem russischen Gas, wirklich schauen, wo gibt es Alternativen auch tatsächlich LNG und auch für andere Importländer, die wir haben, aber das muss halt in einem geordneten Weg geben, damit auch das nicht mit zu hohen Kosten verbunden ist. Darauf müssen wir halt auch achten. Das ist auch ein wichtiger Punkt, finde ich.
Ja. Ja, ich meine, und das alles heißt natürlich nicht, dass in Zukunft kein Gas mehr gebraucht wird. Also wir werden sehr viel Gas brauchen, sogar richtig viel, aber halt nicht dann zum Heizen am Ende dieser Reise, viel weniger auch in Bereichen der Industrie, wo man Wärmepumpen einsetzen kann, wo man andere Technologien verwenden kann. Und viel weniger auch bei der Strom- und Fernwärmeerzeugung, wenn wir ordentlich Windkraft, Sonnenenergie und andere Technologien ausbauen. Aber wir werden auf jeden Fall erneuerbares Gas in Sektoren brauchen, die sonst keine andere Möglichkeit haben, ihre Emissionen oder dann ihr Erdgas, ob aus Russland oder nicht, loszuwerden. Eisenerzeugung in der Chemieindustrie, wenn es darum geht, Methanol oder Ammoniak herzustellen, in der Glasindustrie, fürs Fliegen, fürs Schiffefahren, all da werden wir tatsächlich auch noch große Gasmengen brauchen. Haben wir übrigens auch eine eigene Folge zum Thema aufgenommen, zum Thema Wunderkind Wasserstoff, wer da reinhören will. Ja, vielen Dank. Ihnen beiden, euch beiden, das war's von uns für heute. Die Gaskrise und die Auswirkungen von Putins Krieg auf die europäische Energie- und Klimapolitik war unser Thema und das wird uns wohl auch noch länger begleiten. Vielen Dank an meine Gäste. Frau Milgram, danke, dass Sie bei uns waren. Danke.
Vielen Dank, ja.
Carina, danke, dass du wieder mal dabei warst. Vielen Dank auch an dich.
Ja, sehr gern und auch danke für den virtuellen Besuch. Ja.
Ich wünsche euch beiden, allen Hörern und Hörerinnen alles Gute, viel Kraft für die kommende Zeit. Alles wird gut. Bis bald bei Petajoule, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur.